Also, diese Situation mit Pfingsten ist tatsächlich einzigartig. Dieses Ereignis ist geschichtlich verankert und wir sehen, dass da ein Zusammenkommen der Jünger, und es mögen 120 gewesen sein, die in den Obersaal sich betend zusammengesetzt haben. Jesus hat die Jünger schon einmal konkret angesprochen und ihnen angehaucht und gesagt, empfangt Heiligen Geist. Aber an der Stelle, als er das sagte, er war dann schon auferstanden, haben die Jünger ganz gewiss den Heiligen Geist empfangen, aber es war noch nicht der Umstand, wo auf einmal das Brausen vom Himmel, was da ja geschah am Anfang der Apostelgeschichte, was das Ereignis mit Pfingsten betrifft, das war noch nicht gekommen. Sie mussten im Heiligen Geist noch weiter beten und warten, bis nun ganz eindeutig diese Kraft vom Himmel kam. Und das kam eben durch dieses gewaltige Zeichen, was dort geschah. Wir haben es ja schon gelesen, dass da plötzlich aus dem Himmel ein Brausen geschah, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Das war so eindeutig für diese 120 Leute, dass sie jetzt wussten, jetzt ist die Zeit gekommen, dass diese Sache offenbar werden will. Und das wurde dann ja auch weiterhin offenbar, als dann diese ganze Sache also geschah. Wir haben es ja vorher gelesen, dass sie hinausgingen. Die mussten das hinausgehen. Und dass sie diese Verkündigung, die dann geschah, erklären mussten, weil eben diese Entzweiung in der Gesellschaft kam. In diese ganze Menge von Juden, die zusammengekommen waren, es war ja dieses Fest der Wochen und da kamen viele Pilger zusammen aus den unterschiedlichen Ländern und die haben sich angepasst an den jeweiligen Landessprachen und haben zum Teil auch nur diese Sprachen gesprochen. Natürlich haben die meisten vielleicht auch noch Hebräisch gesprochen oder verstanden wenigstens, aber es geschah eben dieses Wunder, dass in verschiedenen Sprachen die Jünger mittels dem Heiligen Geist, die ihnen da gegeben wurde, diese eben 120 wahrscheinlich Jünger, dass diese dieses Wunder erfuhren. Und dann diese Auseinandersetzung diese Erklärung, die Petrus dann geben musste, denn wo Unklarheit herrschte, das war dort bei der Menge, und das war verständlich, die hatten ja den Heiligen Geist noch nicht direkt angehaucht bekommen von Jesus, für die war das ganz neu. Und dann kam natürlich diese Entzweiung. Und da wusste Petrus, der an der Stelle durch den Heiligen Geist gegeben eindeutig Klarheit hatte, da stand er auf und redete, diese sind nicht betrunken. Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist, und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde. Und dann diese eigenartige Aussage auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch. Nun, da gehen dann noch die Deutungen auseinander, was auf alles Fleisch bedeutet. Sind wir da auch gemeint? Ich würde sagen, ja. Nun, das ist eine Herausforderung, das zu sagen, denn wir, das ist nur damals und das Fleisch, was da vorhanden war, das heißt die Menschen, ja, Fleisch, ja, natürlich, wir werden nachher grillen und so, aber das ist nicht gemeint, ja, das ist ja hier sind Menschen gemeint, ja. Hier heißt das alles Fleisch, das sind Menschen von Fleisch und Blut. Diese haben, so wie es hier steht, eine Begießung bekommen. Von oben. Nicht Regen, ist die Natur gut. Dann werden wir alle so ein bisschen nass, so, das ist ja nicht gemeint. Also hier geht es um ein himmlisches, das heißt um etwas, was oberhalb der Luft, wo der Regen herkommt, geschieht und das wurde ausgegossen, das ist natürlich ein Bild auf alles Fleisch. Nun, das Fleisch, mein Fleisch sah da vor vielen Jahren, saß da, meditierte, sah ziemlich unschuldig aus, aber es war furchtbar. Und nun, tatsächlich traf das auch mich, also leider habe ich das erst so spät gemerkt, dass dieser Heilige Geist ausgegossen war, auch auf mein Fleisch, ja schon vorher. Aber Fall irgendwann muss etwas geschehen. Oder vielleicht vom Herrn herbeigeführte Demütigung, dass wir auf einmal diese Realität, dass der Herr von seinem Geist ausgegossen hat auf alles Fleisch, das heißt auch auf meins, das muss ja konkret werden, dass das dann bei mir sich ereignen durfte. Und damals war es so, dass es sich auf einmal ereignete bei all diesen Leuten. Und da war dann Petrus, gewaltige Predigt, da will ich nicht auf eingehen, aber das, was dabei herauskam, war, dass er zuletzt sagte, das ganze Haus Israels geschah in Jerusalem und das ganze Haus Israel, das waren ja eigentlich die Juden, die auch in der Zerstreuung hier und dort lebten, wissen nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn, so hier ist von Jesus, der ja jetzt dann gekreuzigt wurde, und sie haben es ja wahrgenommen, dass er auch auferstanden war, dass das sowohl, dass er sowohl den Herrn ist, als auch zum Christus gemacht hat. Gott hat ihn gemacht zum Christus, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Der Heilige Geist sagt das. Der Heilige Geist ist gar nicht so freundlich, wenn du sagst, du hast das gemacht. Aber vielleicht ist das teilweise auch ein wenig die Aufgabe des Heiligen Geistes. Da wollen wir auch noch weiterum miteinander drüber denken. Nun, als sie das hörten, drang es ihnen durch das Herz. Und sie sprachen, was sollen wir tun? Ihr Brüder. Nun merken sie, sie sind anders als die Brüder, die diese Zungen direkt über sich erfahren haben, das Brausen. Ihr Brüder, sie waren Brüder, weil sie auch Juden waren. Und so haben sie sich alle Brüder genannt von dem gleichen Volk. Was sollen wir nun tun, ihr Brüder? Ihr habt doch eine Lösung. Weil nicht nur Petrus, sondern auch die Elfen waren dabei und vertraten diese Sache miteinander. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Nun, tut Buße war den Aufruf. Es heißt, dieses Wirken des Heiligen Geistes war unterschiedlich bei diesen Jüngern und diese wahrscheinlich 120. Da war das eindeutige Brausen. Bei den anderen war der eindeutige Zusammenbruch. Und die einzige Lösung war nun, tut Buße, kehrt um. Euer ganzen Denken muss nun weg von dem, was ihr gewohnt seid zu denken, hin zu einem ganz neuen, ein von Gott gegebene Denkrichtung. Das soll jetzt geschehen. Und diese Denkrichtung fängt erst an, wenn ihr erkennt, dass Jesus Christus für eure Sünden gestorben ist, sein Leben gelassen hat und dadurch Vergebung bewirkt hat. Diese mächtige Botschaft. Und dann, wenn ihr das an- und aufnehmt, werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun, das hängt ja alles miteinander zusammen. Viele möchten das losgelöst sehen von Jesus und von seinem Werk am Kreuz. Aber das war so eindeutig eine Einheit. Buße tun und eben den Namen Jesu Christi vergeben, die Sünden annehmen. Und das Empfangen von dieser Gabe des Heiligen Geistes, das gehörte zusammen. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Hinzugetan? Wozu? Also zu diesen 120 Leuten. Also bestand die damalige Gemeinde aus 3120 Leuten. Ja? So in etwa gezählt. Und das Zählen ist nicht unwichtig. Es ist zwar in etwa gesagt, sie haben dann nicht genau gezählt, aber jede einzelne Person zählt. Und diese jede einzelne Person hat nun ein ganz anderes Verhalten an den Tag gelegt, denn sie verharrten, aber, das Aber ist nicht nur, dass sie das taten, was sie vorher taten, sie taten was anderes. In der Lehre der Apostel, das heißt, das war neu, das war neutestamentlich. Nicht mehr in der Lehre des Alten Testamentes. Das waren die Juden ja gewohnt. Deswegen waren sie da gekommen. Wir lehren der Apostel und in der Gemeinschaft, diese neu entstandene Gemeinschaft, also eine Gemeinschaft, die nicht nur aus den Juden, die aus aller Welt kamen, um dort auf diese alttestamentliche Art und Weise anzubeten. Nein, es war eine neue Gemeinschaft entstanden und diese neue Gemeinde. Und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Nun, das wurde dort praktiziert. Jesus selbst hat den Jüngern schon gesagt, Johannes 14, 26, dass der Beistand oder Tröster, der Heilige Geist, den der Vater sendet mit dem meinen Namen, so sagt er zu seinen Jüngern, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun, das waren die Apostel. Und nun sagt Jesus, dass der Heilige Geist bei den Aposteln einen ganz besonderen Dienst hat. Genau die Worte, die Jesus ihnen gelehrt hat, wo sie dabei waren, sie es auch mit den physischen Ohren gehört haben, dass diese Apostel das nun behalten sollten. Also, das bollert ein bisschen, oder? Geht es, ja? Also, und da ist diese Aussage, dass eben sie nun diesen Dienst übernehmen, das Wort Jesu ganz konkret allen anderen weiterzugeben. Und so war die Lehre der Apostel praktisch gesichert. Da half der Heilige Geist dazu. Und nun blieben sie, das heißt die neugewonnene Gemeinde, diese blieb in dieser Lehre der Apostel und dann zweitens in der Gemeinschaft, und es wurde deutlich gesagt, Apostelgeschichte 2, Vers 44, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemein, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Eine unglaubliche Aussage. Das war Anfang der Gemeinde. Das war die Urgemeinde. Sie taten alles zusammen, und das haben wir wahrscheinlich hier nicht, oder? Ich meine, im Goldsen auch alles zusammen. Nein, also gut, im Zelt tut man so wie wenn, aber es ist einfach so, dass jeder sein eigenes Häusle hat vielleicht, oder Wohnung und Auto oder Geld und Lohn und da auch ein bisschen selbst davon sich bedient. Das ist doch so. Und so sind wir ja schon etwas heruntergekommen. Manche meinen, wir müssen wieder zurück zu denen und versuchen dann so ein. Und dann merkt man nach einer Weile, dass da auch sich irgendwelche Dinge durchsetzen, Machtgehabe und Schwierigkeiten und so weiter. Das ist sehr schwer, das jetzt einfach von uns aus zu machen. Da müssen wir auch sehr fair sein und sagen, okay, die Gemeinde ist eine Entwicklung, und wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Gemeinde etwas in Not ist. Oder manchmal etwas schläfrig aussieht. Ich habe gestern das Bild auch schon gebracht hier. Also nicht nur in der Evangelischen Akademie sieht es so aus, sondern auch in freikirchlichen Akademien oder vielleicht auch in manchen Gemeinden. Also von hier aus kannst du nämlich alles sehen, ja? Wenn ihr so ein bisschen die Augen zutut und so ein bisschen wegsagt, das sieht man hier. Ja? Also nicht ungut, aber mir geht es manchmal auch so, ja? Dass man also müde wird und so weiter und einschläft. Ja, manchmal denkt man, oh Jesus, wo bist du? Warum bin ich so schläfrig? Warum tut mir so schwer? Also ist das so langweilig, oder liegt es nur an mir? Also Herr, du hast dir deinen Geist gegeben, der Geist will uns doch Wachsamkeit geben. Und wo ist es denn? Nun, das ist etwas sehr Herausforderndes. Der Heilige Geist will nun eine ganz besondere Gemeinschaft sagen und sagen dann auch, wir müssen uns frisch halten. Das heißt, sie haben das Brot gebrochen, und das war ja nicht nur, dass sie ein bisschen Brot hatten und jeden Stückchen gegessen, um die Hunger zu stillen. Nein, es ging um eine geistliche Gemeinschaft, eine Gemeinschaft mit Jesus. Und diese musste offensichtlich wachgehalten werden, und das haben sie dort wohl auch tagtäglich gemacht. So hieß es, täglich verharrten sie einmütig, einerseits im Tempel, andererseits brachen sie zu Hause das Brot. Das heißt, das war eine tägliche Praxis. Das heißt, diese Brotbrechgemeinschaft deutete täglich an, wir als Gemeinschaft in diesen Häusern, das waren also kleinere Kreise, wollen wirklich unter dieser Führung Gottes in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben, ganz feste bleiben. Und sie nahm es bei mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Nun, diese Jubel und Schlichtheit des Herzens, das fehlt wohl auch ein bisschen in dieser Evangelische Akademie. Man kann das so sehen, das ist etwas heruntergekommen. Und so ist Umstand der Gemeinde auch hier. Oh, da kommt der Heilige Geist. Ich brauche nicht reingezogen. Witz beiseite. Aber diese Jubel und diese Schlichtheit des Herzens muss uns gegeben. Und sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Das heißt, das ganze Volk in Altgold zu sagen, oh, die Leute hier sind ganz, ganz selige Leute. Ist das so? Also, es war wirklich ein ganz besonderer Umstand damals, dass die Leute auch außerhalb merkten, da ist etwas ganz Wichtiges geschehen. Sie verharrten dann weiterhin auch in den Gebeten und diese Gebeten mussten frisch halten, was von Anfang an gegeben ist. Das muss erbeten sein. Manche dachten, also nun ist der Heilige Geist gekommen und jetzt leben wir in dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist da und alles ist im Reich Gottes. Auch heute denken manche Menschen so. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann stimmt das eigentlich nicht. Und nun sagte Jesus seine Jünger schon vorher, in diesem wunderbaren Gebet des Vaterunsers, dein Reich komme. Also wir sollten zu einer betenden Gemeinde sein und bitten, dass sein Reich wirklich komme und dass diese Schläfrigkeit komplett aufhört und dass die Ermüdung, die wir dann in Christus auch in den Gemeinden haben, tatsächlich eine komplette Änderung hat. Das möchten wir erhoffen, erbeten. Und so sagte Jesus, er lehrte seine Jünger schon, bevor er gegangen ist, über den Geist der Wahrheit. Wenn der gekommen ist, sagte er, Johannes 16, 13, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das heißt auch eine Aussage, dass Jesus sagte, in Anfang habt ihr ein bisschen Wahrheit verstanden. Die ganze Wahrheit war schon da, war in Jesus gekommen. Aber der Heilige Geist möchte helfen und das will ich auch für mich in Anspruch nehmen, dass diese ganze Wahrheit etwas ist, was wächst, was klein anfängt, vielleicht auch nach der Bekehrung, dass man ganz klein ist und dann mit Hilfe des Heiligen Geistes wächst und das wird auch erbeten sein. Das ist nicht etwas, was wir machen. Einerseits müssen wir es bemühen, die Schrift zu studieren und uns auseinanderzusetzen mit unterschiedlichen Lehren, aber dann auch müssen wir wissen, dass er, der Heilige Geist, uns dabei hilft, die ganze Wahrheit zu erkennen. Denn er, der Heilige Geist, wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er, der Heilige Geist, hören wird, wird er reden. Also auch da ist es so, dass offensichtlich der Heilige Geist andauernd am Hören ist und im Laufe der Zeit einerseits persönlich zunehmend etwas sagen will, aber auch im Laufe der Zeit generell, in unserer Zeit vielleicht etwas speziell anderes als in anderen Zeiten. Dass wir das auch hier drin erfassen, auch dass die ganze Wahrheit nicht nur die ganze Wahrheit über Gott ist, sondern auch über, wie sich diese Welt unter unseren Augen entwickelt. Und dann zweitens, wird jener Geist der Wahrheit das Kommende uns verkündigen. Aha. Das heißt, wir sollen nicht nur stehen bleiben beim Status quo, so ist es, Jesus ist gestorben und das ist ja auch die grundlegende Verkündigung, die immer wieder auch im Mittelpunkt stehen soll, aber es will auch weitergehen, dass wir uns auch stückweit beschäftigen sollten mit dem, wie es weitergeht, wo es hingeht. Das ist eine ganz spannende Sache, so merken wir, dass wir, man könnte sagen, vorbereitet werden auf Dinge, die kommen müssen. Und dass der Heilige Geist einen ganz wichtigen Auftrag drin hat. Der Heilige Geist wird drittens, sagt Jesus, mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das ist ganz zentral, dass der Heilige Geist immer Jesus verherrlichen will. Und dass es den Heiligen Geist in dem Sinne entgegensteht, wenn wir anfangen, den Heiligen Geist zu verherrlichen. Denn das will er nicht. Er will immer Jesus verherrlichen. Wir würden den Heiligen Geist nur Ehre geben, wenn wir mit ihm mit ihm Jesus ehren und verherrlichen werden. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wegen dieser Strömung, die anfangen, den Heiligen Geist anzubeten, beachte ich mit großer Skepsis, weil ich denke, das stimmt nicht überein mit seinem eigenen Wesen. Dann sagt Jesus Johannes 16, Vers 8, und wenn er gekommen ist, diesen Heiligen Geist, wird er die Welt überführen. Die Welt überführen. Da gehen auch die Meinungen auseinander. Manche sind so heilig, die sind schon im Reich Gottes und die sind schon in den Himmel teilweise und die meinen, wir sind in der Welt und dann gilt uns das nicht mehr. Ich meine, solange wir in dieser Welt leben, ist uns auch das gesagt. Und auch Christen gehören dazu. Nicht, dass sie eins mit der Welt sind, aber diese Überführung, die dann hier ausgesagt ist, brauchen wir immer wieder. Vielleicht sogar tagtäglich. Erstmal von Sünde. Da sagen diese Christen, wir sind jetzt Christen, wir sind frei von Sünde. Das sagt Johannes, wenn ihr das meint, dann seid ihr Lügner. Es stimmt einfach nicht. Auch ihr Christen, ihr seid nicht frei von Sünde. Pass auf. Wir brauchen in dem Sinne auch den Heiligen Geist als Hilfe, damit wir von Sünde überführt werden. Aber das ist auch gerade etwas, was uns auch beisteht, wenn wir sagen, der Heilige Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Meine Mutter nämlich ist keine Christin, ich sage sie immer wieder, dann hat sie diese Frage gestellt, was bedeutet das, dass der Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch, dann habe ich ihr nur ein Beispiel genannt. Ich habe ihr gesagt, pass auf, es gibt Menschen, die gehen nach anderen Ländern, nach Afrika oder nach Asien, die Leute haben noch nie was von Christus gehört und auf einmal geht ihnen ein Licht auf. Und man denkt, wie kann das sein? Sie sind voll im Buddhismus oder im Islam oder wo auch immer, in Naturreligionen oder einmal, dann ist es wie wenn durch ein einfaches Wort ihnen ein Licht aufgeht und sie auf einmal verstehen. Sie sind Sünder. Sie brauchen Hilfe. Und sie werden weiter überführt von der Gerechtigkeit, die nicht auf eigenen Mist gewachsen ist, dass durch meine Leistung ist, die ich schaffe, sondern die Gerechtigkeit Gottes mir nun notwendig wird, weil ich so sehr und so grundlegend von Gott getrennt war und vom Gericht, dass am Ende der Zeit diese Sache gerichtet wird, ob ich zu Jesus gehöre oder nicht zu ihm gehöre. Und das ist eine grundlegende Sache, wo der Heilige Geist uns allen hilft. Nun damals, als ich ganz brav da saß und meditierte, würde man sagen, da habe ich nicht gesündigt. Aber, hallo, ich war ein dicker, fetter Sünder. Ich habe Gott abgelehnt, ihn nicht gekannt. Ich meinte, durch Meditation auf eigener Leistung, ich mir hier erlöst oder erleuchtet zu werden. Eine Katastrophe. Und dass der Heilige Geist mir dabei helfen musste, so etwas Unschuldiges als Böse einzuordnen. Das ist jetzt auch heute noch bei vielen, in Klammern auch bei Christen, verpönt. Die auch anfangen zu meditieren und sagen, oh, das ist doch unschuldig, da können wir doch Gott besser kennenlernen. Pass auf, das ist eine ganz andere Sache. Wenn man meint, auf eigene Leistung Gott näher kommen zu können, es geht immer um diese Botschaft, dass er zu uns kommt, wie der Heilige Geist auch zu uns kommt. Nun wollen wir den Sally fragen, ob er an dieser Stelle durch Kraft des Heiligen Geistes angesprochen worden. Und das ist immer ein Wunder, denn ohne den Heiligen Geist keine Bekehrung. Wir werden auf ihn hören, was er uns dazu sagen hat.
Ja, danke schön. Danke, Matthias auch. Genau, ich bin der Sali und ich komme aus Bietigheim-Bissingen. Und gehe dort in die Thebis-Gemeinde, die freie christliche Gemeinde. Dort sind wir quasi geistliche Heimat. Und zu meinen Diensten generell gehört die Straßenevangelisation. Und gerade da ist dieses Überführen des Heiligen Geistes für mich das absolut Wichtigste. Ich möchte einen Vers am Anfang sagen, und zwar aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, also ein bisschen unterbrochen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sagt der Herr Jesus Christus in Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf. Und dann gucken die Jünger so hoch und dann sagen die Engel, ja, was steht hier noch rum? Geht los. So wie er gegangen ist, wird er wiederkommen. Und das ist es, was wir erleben und was wir erbeten und was ich auch erlebt habe. Und deswegen möchte ich jetzt ein Zeuge sein, nicht ein Zeuge Jehovas, sondern wir sind Zeugen Christi, Zeugen des Herrn Jesus Christus, was er in unserem Leben getan hat, was er gewirkt hat, wie er uns verändert hat. Und deswegen bedeutet Lebenszeugnis immer ein Zeugnis von dem Herrn zu geben, was er getan hat. Nicht seine krasse Story zu erzählen, sondern zu sehen, wie Gott im Leben von Sündern wirkt, wie er sie zieht, überführt und wie er sie rettet. Genau. Und ja, ich verkürze es jetzt sehr und fange einfach mal zum Schnelldurchlauf an. Ich war, meine Mutter und mein Vater, die waren Muslime, meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Kurde. Und meine Mutter war wegen meinem Vater auch Moslem, das heißt, ich bin quasi als Moslem offiziell geboren. Aber als ich 7 Monate alt war, ist meine Mutter Christ geworden. Und sie ist also wirklich gläubig an den Herrn Jesus Christus geworden, hat sich bekehrt. Und hat auch sehr stark schon angefangen, ihren Glauben zu leben und sich damit auseinanderzusetzen und das auch zu bekennen. Und dadurch ist zu Hause ziemlich krass eskaliert. Also viele Dinge, Klischees, die man hört aus muslimischen Familien, wenn jemand Christ wird, die stimmen so, die haben wir erlebt, ja, bis zu Morddrohungen, bis zu Gewalt und so weiter, bis dann die Ehe auch auseinanderging. Und da war ich, glaube ich, 3 Jahre alt. Ich habe von alledem nichts mitbekommen, was da passiert ist zu Hause. Ich war ja noch klein. Und bin dann aber christlich aufgewachsen, ja, bei meiner Mutter, bin von Kind an dann auch in die Sonntagsschule gegangen, habe quasi immer alles mitbekommen so vom Glauben und wir haben auch Bibelverse auswendig gelernt und die Lieder und so weiter. Ich kann den Glauben, ich war auf Jungscha, Freizeiten, auf Zeltlagern, christlichen, also wirklich, ich war rundum versorgt, wie das hier auch Kinder aus christlichen Familien kennen, mit dieser wunderbaren Botschaft, ja, also ich kannte sie gut. Und mit 14 war es dann so weit, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf den Glauben. Ich will das nicht. Ich will Spaß haben, ich will leben wie die anderen, ich will die Musik hören, ich will die Musik machen, ich will Partys, ich will so sein wie die anderen. Ich wollte keinen Herrn über mir akzeptieren. Und ich habe schon früh dann angefangen, meine eigenen Wege zu gehen, wirklich zu rebellieren, auch gegen meine Familie, gegen meine, auch auf der Schule. Also ich bin damals wirklich ein sehr rebellischen Weg gegangen. Ich bin von 4 Schulen damals geflogen. Dann am Schluss bin ich nach der 9. Klasse komplett dann geflogen und stand da ohne, ich glaube, mit einem Hauptschulabschluss der Klasse 9 stand ich in der Tasche. Ich bin kurzzeitig auch von zu Hause weg, weil ich auch immer weggelaufen bin, immer sehr stark auch mein Ding durchgesetzt habe, so dass es nicht ertragbar war. Ja, also wirklich. Ja, viele Geschichten, die man nicht gerne erzählt, so was ich so alles gemacht habe. Aber dann war ich für 2 Jahre in der Pflegefamilie, dachte, super, jetzt kann ich alles leben. Aber da bin ich dann auch nach 2 Jahren rausgeflogen, weil die das auch nicht mehr ertragen konnten mit mir. Und so ging es weiter. Ich habe mit 14 angefangen, Drogen zu nehmen, zu kiffen und hatte auch meine erste Alkoholvergiftung. Mein Leben war auch geprägt davon, weil wir immer so zu den Coolen gehörten. So Hip-Hop war unsere Welt. Wir haben so gerappt und kam uns halt ganz hart vor, wie so Gangster, die halt in ihrer Clique und ihrer Gang waren und dann halt so Respekt eingefordert haben. Und dadurch gab es auch immer viel Stress, wir hatten viel Schlägereien, wir haben Einbrüche gemacht, es gab immer wieder Kontakt auch mit oder Konflikte mit der Polizei, sogar mit Polizisten geprügelt und also wirklich völlig neben der Spur. Und dadurch hat das Leben dann auch, dadurch wird man natürlich auch immer weiter in diesen Sog hineingezogen, weil durch die Leute, die man da, mit denen man zusammen ist, zum Beispiel, wenn man sich ja Gras holt zum Rauchen, das sind auch Leute, die dann auch wissen, wo es andere Drogen gibt, ja, oder mit Leuten abhängen, die auch härtere Drogen nehmen und so weiter. Und so rutscht man Stück für Stück immer mehr in diesen Sumpf rein, also wird so runtergesogen wie in so einem Sumpf, ja, und irgendwann steckt man immer mehr fest. Und das war dann letztendlich auch so, ja, denn als ich älter wurde, 16, 17, da habe ich dann auch mit härteren Drogen angefangen und so dieser ganze Lebensstil war eigentlich davon geprägt, immer nur Party, Musik, dieses Hip-Hop-Ding und Drogen, ja, und natürlich dann auch diese Gewalt,
weil das hat uns irgendwie angezogen. Es war nicht so, dass wir auf der Suche nach Stress waren, sondern es war einfach so, man kannte uns, wir waren da wegen der Musik, wegen Tanzen, wegen auch ja, unserer Gang oder Clique, wie man es auch immer nennen will. Und dadurch war man immer natürlich auch so ein anderes Ziel. Und der Stolz, der in einem war, der war halt so, dass man dann nicht reagieren konnte. Also wenn dann jemand geguckt hat blöd und die ganze Zeit einen also gemustert hat oder einen angemacht hat oder so, dann egal, ob das einer oder zehn waren, man war einfach, man hat sich dem einfach gestellt, um ja nie zu zeigen, man ist jetzt irgendwie feige und macht einen Rückzieher so, dass es keiner mitbekommt, im Gegenteil. Also man hat das dann mit noch mehr Aggression, mit noch mehr Wut, mit noch mehr reingehen kompensiert, so, ne? Selbst wenn man auch Angst hatte, trotzdem. Ja. Und da waren schon viele gefährliche Situationen, also es sind auch Menschen mit Messer auf mich losgegangen oder mich haben mal Menschen aufgelauert, nachts, dass sie mit Baseballschlägern auf mich drauf sind, weil wir mal vorher mit anderen Stress hatten und es war sogar in der Zeitung, meine Mutter hat das damals in der Zeitung auch immer so Sachen gelesen, das war schon krass und dann hat sie schon irgendwie gedacht, ja, war das jetzt mein Sohn? Da stand dann so, ja, junger Mann wurde dann von 6 Leuten überfallen mit Baseballschläger. Gott hat mich immer bewahrt. Ich habe in der Situation immer wieder Bewahrung Gottes erlebt. Ich habe auch immer an Jesus geglaubt, also im Sinne von, ich glaubte, dass er da ist, dass es ihn gibt, aber ich wollte ihn nicht als meinen persönlichen Herrn und Retter, als meinen Gott akzeptieren. Und genau, so ging es dann weiter, bis ich dann 19 war. Und damals, ich hatte schon mit 18 eine eigene Wohnung, da bin ich dann auch rausgeflogen. Und bin damals ja dann auch von der Schule geflogen wieder. Ich hatte nochmal versucht, so weiterzumachen, dann da so ein Fachabi irgendwie nachzuholen. Bin dann da aber auch rausgeflogen wieder. Und dann, weiß ich noch, mir ging es ganz schlecht, also mental auch, psychisch. Also ich war wirklich fertig. Ich hatte wirklich so, auf einmal, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber das war wirklich so, ich konnte nicht mehr wirklich rausgehen. Ich war in mich zurückgezogen, so, mir war alles zu viel und dann halt überall rausgeflogen, perspektivlos so. Ich meine, mit 19 irgendwann, das ist auch so, man merkt ja so, man geht so in die Erwachsenenwelt über und man merkt so auf einmal die Perspektivlosigkeit und wie soll es jetzt überhaupt weitergehen, weil ich war ja nicht auf den Kopf gefallen, obwohl ich ziemlich dumm gehandelt habe, aber das hat dann mich eingeholt, alles so in dieser Zeit. Und ich habe dann gemerkt, was soll ich machen? Ich komme da nicht raus, weil wie gesagt, ich war in diesem Sumpf, steckte ich drinne und habe versucht, mich frei zu strampeln, aber es hat mich nur immer weiter runtergezogen. Und ich weiß noch, in dieser Zeit, ich bin dann nach Hause gegangen damals, in die Wohnung, also das war ein paar Wochen vorher. Und dann bin ich in meine Wohnung gegangen, habe da gekifft und ich weiß gar nicht mehr, warum alleine, weil normalerweise war die Wohnung immer voll, man saß da mit Leuten zusammen. Und ich weiß noch, in diesem Moment, als ich da so saß und am Kiffen war und für mich war das Gewohnheit, ich habe jeden Tag gekifft, das war jetzt nicht mehr so, dass ich dann gekifft habe und dann völlig weggeschossen war, sondern das war so alltäglich, ja, also ich habe jeden Tag viel gekifft. Und dann saß ich aber da und in dem Moment war es auf einmal so, dass ich mir bewusst wurde, da ist dieser heilige Gott, der einfach alles sieht, was ich tue und genau über mein Leben Bescheid weiß. Und ich kam mir so sündig vor, weil vor meinen Augen war einfach alles da, was ich so getan habe. All die Dinge, von denen ich auch nie berichten würde, so, weil das einfach, weil man sich dafür schämt, weil es einfach Sünde und weil es einfach Dreck ist. Ja. Und mir kam das dann so vor, dass ich gedacht habe, krass, dieser heilige Gott und der sieht alles. Und ich bin aufgestanden und ich bin in mein Schlafzimmer gegangen und ich habe mich hinter meinem Schrank versteckt. Einfach, ich habe mich da hingekauert und habe einfach gewartet, so mich versteckt auf dem Boden und wollte nicht, dass Gott mich quasi sieht. Und das war so der erste Moment, wo Gott wirklich ganz krass in mein Leben hineingeredet hat durch den Heiligen Geist. Weil er hat mir da einfach in diesem Moment diese Sündenerkenntnis geschenkt. Also er hat mir gezeigt, wer ist Gott, wie heilig ist der und mich quasi in dieses Licht gestellt. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich bin ja richtig verdorben, richtig dreckig. Und ich habe mich einfach nur geschämt. Ich habe mich da nicht bekehrt, aber das war so der erste Moment, wo Gott richtig krass in mein Leben hineingesprochen hat. Und dann kam das halt dann mit der Schule, von der Schule geflogen, aus der Wohnung geflogen. Und dann war es so, dass ich halt so mental auch so fertig war. Und dann saß ich da und habe ich nur gesagt, okay Gott, du hast gewonnen. Ich war da im Bus und das war nach der Schule und da war alles voll mit Schulkindern, es war laut. Ja. Und ich habe mir gedacht, hey, ich kann nicht mehr und niemand kann mir helfen, nur noch Gott. Und in dem Moment war es so auch, als ich das so gesagt habe, okay, Gott, du hast gewonnen. In dem Moment war es so, als wäre auf einmal alles ruhig geworden. Plötzlich alles ruhig. Wärst du ganz alleine in diesem Bus gesessen mit Gott und ich habe auf einmal für diesen Moment Ruhe bekommen. Und dann bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, ich will aufhören damit. Meine Mutter hat mir mal von der Gefährdetenhilfe erzählt. Sali, wenn du was machen willst, wenn du dich verändern willst, dann musst du dorthin. Nur da könnte es klappen, ja, wenn du auch weg von deinen Freunden, von deinen Leuten bist und so weiter. Und dann bin ich zu ihr hin und habe gesagt, ich mache das. Und dann hat sie, ja, okay, super, du schläfst heute Nacht bei uns, wir fahren dich dahin, ja. Also für meine Mutter war das natürlich, die hat sich gefreut, ja, und wollte gar nicht jetzt direkt zugebissen, quasi zugegriffen. Genau, dann sind wir am nächsten Tag dahin und ich muss sagen, ich bin dorthin mit egoistischen Motiven. Ja, ich habe, das war die Gefährtenhilfe Kurswechsel in Wuppertal, eine sehr gesegnete Einrichtung. Und es sind Christen, die dort in ihre Familie Menschen, die aus dem Knast kommen, kriminell sind, aus der Droge, aufnehmen und ihnen helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Im familiären Umfeld, natürlich, du nimmst an allen Stationen oder an allen Veranstaltungen teil, Gottesdienst, Jugendgottesdienst, Jugendstunde, WG-Abende und so weiter. Du arbeitest im Zweckbetrieb, in einem Gartenlandschaftsbaubetrieb. Ja, von der Grünpflege bis zur Entrümpelung von Wohnungen oder was weiß ich, Bäume rausreißen aus dem Boden. Also wirklich malochen, so würde man sagen. Und dadurch wirst du halt wieder ins Leben eingebunden, aber halt durch familiäre Beziehungen und Freundschaften und so weiter. Also ein super Projekt, könnt ihr euch auch mal anschauen im Internet, Gefährdetenhilfe, Kurswechsel. Und genau, mein Motiv war egoistisch. Ich bin dorthin gegangen, weil ich gedacht habe, Gott soll mir helfen. Und wenn er mir hilft, für mich war klar, irgendwie dann dort. Also ich wollte nur Gottes Hilfe, ich wollte mich jetzt nicht bekehren, ich hatte jetzt nicht den Gedanken, jetzt fange ich ein Leben mit Jesus Christus an, sondern ich wollte Hilfe. Und ich wusste, Gott kann helfen, ich habe seine Hilfe schon oft erfahren. Und irgendwie war in meinem Kopf, das hat Gott, denke ich, auch so da hineingesetzt, warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht, dort. Auf jeden Fall habe ich dann dort erstmal gemerkt, okay, das Leben ist auf jeden Fall voller Regeln dort. Keine Drogen, kein Alkohol, kein Rauchen, kein Telefon, nix, ja. Du machst an einem Teil, du musst dir was sagen lassen, du musst deine Dienste machen, ja, dein Spüldienst oder was auch immer, du musst dir was sagen lassen von den ehrenamtlichen christlichen Mitarbeitern dort. Und das war für mich echt eine harte Nuss. Und das ist halt wirklich sehr lange, wurde sehr oft eskaliert und sehr oft habe ich mich dem krass verweigert. Es kam auch dazu, dass ich mich mal mit einem anderen Mitarbeiter dort auch nicht geschlagen habe, aber ich habe ihm eine Backpfeife verpasst, so, und das war halt wirklich, war wirklich nicht schön so dort. Und der Hausvater, der Martin Homberg, der hat immer gesagt, Sali, schmeiß dich hier nicht raus. Weil du bist überall rausgeflogen, von allen Schulen, von deiner Wohnung, von wer weiß auch immer, ja, bist du rausgeflogen, dann kannst du dich als Opfer fühlen und ich schmeiß dich hier nicht raus, weil wenn ich dich rausschmeiße, dann kannst du dein altes Leben weiterleben und hast ja eine Entschuldigung, ja. Und nach einem halben Jahr aber war es ungefähr so weit, dass er gesagt hat, es geht nicht mehr. Das heißt, ich kann nicht mehr, weil man muss ja auch sehen, das WG-Leben ist ja auch, es lebt ja von Beziehungen. Ja, man lebt miteinander in einer Wohngemeinschaft, da ist eine Familie, da sind Kinder, da sind andere erwachsene Menschen, also es sind Freundschaften und man teilt alles so miteinander auf die Zimmer. Und das geht nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll, gehst heute nicht ins Zweckbetrieb. Und dann hat er mich an diesem Morgen mitgenommen, hat mich zwischen Rade vom Wald und Wuppertal hat er mich rausgelassen. Zwischen Hückeswagen und Wuppertal. Ich habe damals die letzte Station, wo ich gelebt habe, in einem Hückeswagen, hat mich in Rade vom Wald rausgelassen und hat gesagt, Sali, wenn du willst, dann kommst du zu Fuß zurück, 17 Kilometer, und zeigst mir und sagst mir, dass du Hilfe möchtest. Und damit wir das auch wissen, dass du das jetzt mal hier festmachst, oder du fährst zurück nach Hückeswagen, egal wie, PA, deine paar Habseligkeiten, die du bei uns hast, die bringen wir dir vorbei. Und dann kannst du wieder in dein altes Leben zurück. Und ich habe dann 3 Stunden ungefähr mit mir gerungen. Hatte dann so 10 Euro auf der Tasche und habe mir dann direkt mal Zigaretten geholt, weil ich da die ganze Zeit vorher nicht geraucht habe. Habe dann mal Zigaretten geraucht, habe im McDonald's gesessen und habe dann da die ganze Zeit so nachgedacht, abgewogen wirklich, was mache ich jetzt? Und habe ich dann entschieden, wirklich, doch, ich gehe zurück. Ich gehe zurück in die Gefährdetenhilfe. Weil was habe ich in diesem alten Leben? Es wird entweder schlimmer oder genauso, wie endet es entweder auf der Straße, völlig auf Drogen, halt Junkie oder halt tot. Ja? Weil es war nicht selten, dass man mal so mit dem Leben weggekommen ist. Ja, und dann bin ich zurückgegangen Also ich verkürze den Prozess jetzt extrem, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich weiß, also aber genau. Und dann bin ich zurückgegangen und dann so ungefähr 1 Kilometer und ich kam dann an eine Bushaltestelle. Und an dieser Bushaltestelle bin ich dann nochmal stehen geblieben. Ich habe gedacht, nee, das kann ich nicht bringen. Ich mache das nicht. Ich gehe nicht zurück, weil ja, wie sieht das denn aus? Ist ja voll demütigend so, wenn ich jetzt so angekrochen komme. Und mir war es halt immer schwer. Also es war schon so in der Zeit, ich konnte immer Gott um Hilfe bitten und zu Gott beten. Aber ich konnte niemand anderen zeigen, dass ich irgendwie Hilfe bräuchte oder geschweige denn Hilfe von anderen Menschen annehmen. Und in dieser Zeit war es halt eben auch so in der Gemeinde, auch da war das Wirken des Heiligen Geistes. Es war wirklich so, in diesem halben Jahr fing es an, dass wie jeden Sonntag, jede Predigt war so, als würde Gott direkt zu mir sprechen, mich ansprechen, mit mir reden. Und jedes Lied, und ich saß immer in der Gemeinde und ich dachte, ich flenne gleich los. Und ich war ja mal hart, ja, also ein Gangster und habe mir gesprochen, ey, nie will ich für irgendjemanden heulen oder sonst was, ich brauche das nicht, niemanden. Und ich saß dann auf den Stühlen in der Gemeinde und das hat mich so bewegt und ich dachte, ich fange jetzt an zu flennen. Und ich saß dann immer da so und habe mich so extra so verkrampft und habe dann so ganz böse so geguckt, so weil ich so innerlich mit mir gekämpft habe. Und es war so lustig, als ich mich später bekehrt habe, die Leute, die haben dann gesagt so, hey, boah, dein Gesicht, auf einmal, du lachst ja, du freust dich wieder so und so weiter. Wir dachten immer, du wolltest hier gar nicht sein, aber das war, weil die Leute einfach nicht gesehen haben, dass Gott ja schon längst in meinem Herzen am Wirken war, ja. Und genau, dann jetzt diese Bushaltestelle blieb ich stehen, dachte, nein, ich mach das nicht, mein Stolz stand mir dann im Weg. Und in dem Moment war es so, als hätte Jesus direkt neben mir gestanden. Also ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen, nichts gefühlt, physisch, ja, sondern es war so, als wenn der Herr Jesus da wäre. Und in dem Moment, das hat mein Herz so berührt, dass ich auch an diesem Moment dachte, ich fange jetzt an zu weinen. Ich fange jetzt an dieser Bushaltestelle, weil Jesus so nah war, so zum Greifen nah, dass ich das so, als wenn er da gegenüber neben mir stände, dachte ich, fange jetzt an zu weinen. Ich fange jetzt an zu weinen und bricht alles raus, aber das wollte ich nicht. Und ich habe so gekämpft, so innerlich, und ich bin so wütend geworden. Und ich habe dann echt, ich wollte schon die Bushaltestelle, früher war man so sauer, so wütend, hat man auch mal die Bushaltestelle geschlagen und so geboxt und so weiter. Und ich wollte die Bushaltestelle auseinandernehmen. Ich wollte jetzt nicht an dieser Stelle hier stehen und weinen und flennen einfach da, so wie so ein Kind. Ja, und dann war das so, als wenn der Herr Jesus einfach weggegangen wäre. Also einfach, seine Präsenz war einfach weg. Und in dem Moment habe ich so eine Leere gespürt. So eine Leere, so eine Verlorenheit. Und das hat mir richtig Angst gemacht. Also wirklich, das hat mir Angst gemacht in dem Moment. Ich dachte, boah, was ist los? Das hat sich so leer, so verloren angefühlt. Und ich habe gesagt, nein, Herr Jesus, nein, verlass mich nicht. Und ich bin dann echt die 17 Kilometer. Also wenn ich was mache, dann auch ganz. Also dann mache ich nicht so fake, sondern dann bin ich wirklich die 17 Kilometer zurückgegangen und aus Angst. Wirklich aus Angst erstmal, weil ich dachte, nein, ich will nicht, dass Herr Jesus mich verlässt. Ich will nicht ohne ihn sein in diesem Leben. Ja? Und habe halt gemerkt, wie leer das Leben und sinnlos und hoffnungslos ohne ihn ist. Ja, und dann bin ich zurück. Und der Martin, der hatte nicht damit gerechnet, der hat mir später auch gesagt, ich wusste nicht mehr weiter. So einfach, du warst noch nie da, ich wusste einfach nicht mehr weiter. Der hat schon 13 Jahre Gefährdenhilfearbeit mit Kriminellen und so weiter gemacht, aber der wusste nicht, was er machen soll. Und das war seine letzte Option. Und der hat auch Zeugnis gegeben, auch ein Zeugnis vom Herrn Jesus, und sagt, ja, da wo wir nicht weiter wissen, macht der Herr Jesus Christus weiter. Genau. Und dann habe ich mich auch nicht offiziell, wie gesagt, ihr seht, das ist ja ein Prozess, bekehrt. Aber eine Woche später dann war es soweit, wir waren so an so einem, es war ein Geburtstag und wir waren in diesem Häuschen, wo immer dieser evangelistische Jugendgottesdienst sonntagsabend stattfindet. Und da haben die Geburtstags eine Schwester aus der Gemeinde gefeiert. Und wir standen so im Kreis und dann hat ein Bruder geredet oder die Geschwister haben geredet, 4, 5 Leute waren wir über den Heiligen Geist tatsächlich auch. Und dann ging es halt so drum, was die Aufgaben und so weiter des Heiligen Geistes sind. Und dann kam diese Epheserstelle, haben sie über die Epheserstelle gesprochen, wo es um die Versiegelung des Heiligen Geistes geht. Und also, dass er ein Siegel ist, quasi das Unterpfand, also die Gewissheit oder die Garantie, dass ein Mensch ein Kind Gottes ist, dass er zu Gott gehört. Und da haben wir so drüber geredet und wie gesagt, ich kannte ja alles von Kindesbeinen an und ich konnte halt wie auch immer so viel mitreden. Und habe das dann auch an dieser Stelle getan. Und da war ein Bruder, René heißt der, und der ist auch Evangelist, auch Gemeindegründer, ja. Der ist, ich weiß gar nicht mehr, wo er damals hingeht, ist jetzt auch schon 19 Jahre her. Aber auf jeden Fall hat er dann so gesagt, so wendet er sich an mich so, ja, Salim, weißt du denn, ob du den Heiligen Geist hast? Da war ich das erste Mal so perplex, einfach so konnte ich nicht antworten. Und ich so, ja, ich überlege so, ja, weiß ich ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Heiligen Geist habe. Sagt er, ja, aber dann weißt du auch gar nicht, ob du gerettet bist. Dann weißt du ja gar nicht, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. wenn du nicht den Heiligen Geist hast, wenn du dir nicht sicher darüber bist.
Und ich sage, ja, stimmt, weiß ich ja gar nicht. Und der willst du das nicht, dir nicht sicher darüber sein? Also willst du nicht mal darüber nachdenken und dich entscheiden, ob du das willst oder nicht? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann bin ich da, das war da oben in Wuppertal auf dem Ehrenberg. Dann sind wir dort so, da gibt es so eine Runde, die ist gar nicht so 3 Kilometer. Und ich bin dann halt auch gelaufen und habe dann wirklich nochmal abgewogen im Sinne zwischen so die Für und Widers, was es bedeutet, was muss ich aufgeben. Mir war bewusst, hey, der ganze Mist, diese Identität, in die ich mich eingekleidet habe mit dieser Musik und diesem Gangster-Zeug da, das muss alles weg, ja, das muss von mir weg. Ich war für mich ganz klar dann. Und ich habe mich dann entschieden, ja, ich mache das. Und habe mir dann aber noch eine Hintertür offen gehalten und gesagt, okay, weil ich war dann diese 3 Kilometer, ich war schon lang unterwegs, bestimmt über eine Stunde wieder so. Und habe dann überlegt, ja, wenn er noch da ist, dann mache ich das. Dann bekehre ich mich, dann sage ich ihm, ich will mich bekehren. Wenn nicht, dann halt ein andermal. Also war noch so eine letzte Hintertür so offen so gelassen, so, ja, vielleicht heute doch nicht. Ne? Aber der Herr sagt ja heute, wenn ihr seine Stimme hört, ne? Wenn der Heilige Geist in dein Herz spricht, wenn du merkst, da ist was dran, dann reagiere, dann antworte, weil es kann sein, dass du diese Chance verpasst, ja, und dann weißt du nicht, ob Gott nochmal so intensiv zu dir redet. Aber Gott hat Gnade geschenkt, der Bruder war noch da, ich habe so durchs Fenster, waren nur noch 2, 3 Leute, er stand da auch noch. Ich denke, er hat gewartet, ich meine, ich bin jetzt auch Evangelist, ich hätte auch gewartet, ja, bis die Person zurückkommt, aber in dem Moment wusste ich das halt nicht. Wie gesagt, ich war eine Stunde unterwegs und er stand da und da habe ich gesagt, René, ich möchte mich bekehren. Und ich dachte, ja, okay, schön. Dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen, also aus diesem Häuschen raus, von der Gefährdetenhilfe. Und saßen dann so da und dann hat er gesagt, ja, dann beten wir jetzt. Einfach so, also hat gar nicht viel gesagt, beten wir jetzt. Ja. Und dann, ich dachte, ja, sollen wir uns hinknien? Oder, ja, klar, können wir uns auch hinknien. So. Hat er sich gefreut, dann haben wir uns an diesen Wohnzimmertisch gekniet. Und dann hat er gebetet. Und ich weiß gar nicht mehr, was er gebetet hat. Aber dann sollte ich halt beten und es ging einfach nicht. Also es war wirklich so wie so eine Blockade. Also es war völlig Blockade. Ich wollte beten, so ich wollte und ich war nie auf den Mund gefallen, aber es ging nicht. Ich habe kein Wort rausbekommen. Also es war wirklich so, ich wollte reden, es geht nicht. So, also wirklich, es war wirklich ein Krampf. So, nur dann, ich weiß nicht, wie viele Minuten vergangen sind, ob es so 2 oder 10 waren. Keine Ahnung, es kam mir lang vor. Und dann sage ich zu ihm, rede, geht nicht, ich kann nicht beten. Er so, mach einfach. Und dann so runter. Und ich weiß genau, was er jetzt heute in dem Moment gemacht hat. Der hat da selber inständig gebeten. Ja, so, Herr, bitte, lass ihn doch durchsprechen. So, ne? Also, wenn ich es heute mache, und er hat es bestimmt gemacht. Auf jeden Fall, ja, mach einfach. Ja, wieder runter, Kopf runter. Und dann habe ich es wieder versucht. Und dann irgendwann habe ich dann ein paar Worte, wirklich, es war nicht viel, aber ich sage, ja, Herr Jesus, vergib mir, dass ich im ungehorsamen Leben gelebt habe, ohne dich die ganze Zeit. Und ich glaube, ich habe 2, 3 Sünden, die mir in dem Moment eingefallen sind, aufgezählt. Später habe ich noch, was mir so weiter eingefallen ist, in den Tagen auch noch vieles aufgearbeitet. Aber in dem Moment, das war eigentlich ganz kurz, ein paar Sätze dahingestammelt. Ja, und der Jesus hat mich in dem Moment auch angenommen. Und von da an war eine Basis der Veränderung da. Also es hat noch Zeit gebraucht. Ja, und natürlich verändert der Herr immer noch, auch durch seinen Geist. Genau, und das Einzige, ich sag mal, das, was Gott mir sofort weggenommen hat, das war tatsächlich, ich hatte ja immer diese Wut, wenn es so gegen mich ging, ja, wenn man mich irgendwie brechen oder runter machen wollte oder so, dann war das ja so, dass ich da so wütend geworden bin oder wirklich richtig, richtig wütend werden konnte. Und das war etwas, was Gott sofort zum Beispiel weggenommen hat. Ich weiß noch, damals in der WG war noch eine Situation danach, wo ich dann auch wieder gemerkt habe, diese Wut, der wollte irgendwas, hat mir gesagt, in der Küche war das, ich weiß nicht, kam hoch und ich wollte mich wieder so aufbäumen und aufbauschen und da jetzt zeigen, so, hey, wer bist du eigentlich, was hast du mir da zu sagen und so weiter. Und in dem Moment war das so, wo das so hochkam, gebrodelt hat, war das so, als hätte einfach einer oben den Stoppen drauf gemacht, ja, und es kam hoch und dann wurde es so wieder runtergedrückt, so hatte ich das so, ich habe mich richtig flau gefühlt, also in dem Moment, das war so ganz komisch so, und seitdem kam nie wieder so diese klar, kann ja auch mal wütend werden oder so, ja, aber normal, also, dass man sich mal ärgert oder so, aber es ist halt nicht mehr dieses richtig wütend aufschäumende, ne, das ich damals hatte. Ich meine, der Matthias, wir kennen uns ja auch von, wo ich noch klein war, durch meinen Onkel und da kennst du ja auch schon einzelne Geschichten, also es war, wo ich da vor Wut in der Gemeinde aus dem Auto gesprungen bin, so, wo ich dann weg, weil ich da zu aggressiv geworden bin und so weiter. Gibt viele Geschichten, die man erzählen könnte, die man aber nicht hören braucht, sondern der Herr Jesus, der kann wirklich Menschen neu machen und das hat er getan und davon zeuge ich gerne. Amen. Amen.
Könnt ihr noch? Jetzt erst recht, oder? Jetzt müssen wir es aber wissen,
wie diese Dinge auch sonst noch ineinander stecken. Da möchte ich doch ein bisschen darauf eingehen, denn also wenn wir nun auch über das Kommen und die Aufgabe des Heiligen Geistes sprechen wollen, dann wollen wir das auch sehen, wie es dann Jesus wirklich gemeint hat. Und wir wollen sehen, dass der Heilige Geist natürlich aus dem allerhöchsten Himmel heruntergekommen ist auf diese Welt. Und wir haben das geschichtliche Ereignis so gelesen miteinander, wo das wirklich geschah. Es war nicht so, dass der Heilige Geist gar nicht gegenwärtig war. Durch die Propheten hat er natürlich schon längst auch gewirkt, aber das war immer den einzelnen Menschen. Aber diese Aussage auf alles Fleisch, das war noch nicht geschehen. Und das war ein Ereignis von einer Tragweite, die wir also gar nicht fassen können. Aber das trägt bis heute und bis hier und jetzt. Und das müssen wir wissen. Und auf diese Grundlage sollen wir hinausgehen. Sollen wir auch erwarten, dass der Herr weitergeht. Nun, wenn wir das ein bisschen betrachten wollen, wie diese Dinge ineinander stecken, möchte ich ein bisschen theoretischen Hintergrund bringen, aufbauen auf das, wie die Himmel ineinander stecken. Also Arnold Fruchtenbaum, Messias Jude, hat das jetzt einfach mal so ein bisschen dargestellt, dass es drei Himmel gibt. Der erste Himmel ist hier. Der erste Himmel hier? Würden wir nicht sagen. Stimmt auch, ist schwer, das so zu behaupten, aber es ist ein Ansatz da. Warum? Nun, Gott hat erstmal diese Welt gemacht. Natürlich sind alle in Sünde gefallen. Und das hat bei Adam angefangen. Und auf den bauen wir alle. Dennoch, sagt Paulus in Römer 1,20, denn Gottes unsichtbare Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt, seit diesem Anfang, in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Das heißt, in dieser Welt, in dieser Natur, in uns allen, was wir hier so um uns haben, ist etwas von dieser ewigen Kraft Gottes, von seiner Göttlichkeit, von diesem unsichtbaren Wesen sichtbar. Und das ist, wodurch diese Welt, ja, man könnte sagen, als erster Himmel bezeichnet werden kann. Nun, dadurch ist niemand ohne Entschuldigung. Das wird noch dazu gesagt. Es ist keine Entschuldigung möglich. Aber es ist eine hammerharte Aussage, das müssen wir Gott überlassen. Wie die Sache aussagt. Der erste Himmel hier, zweiter Himmel, wird dann, man könnte sagen, hier mit Universum, Sonne, Mond, Sterne, also Wolke, was alles wir sehen, bezeichnet. Und da müssen wir sehen, dass diese Sache nicht nur sachlich oder natürlich oder technisch dargestellt werden kann und soll aus Sicht der Bibel. Wir müssen sehen, dass Gott über diese zweite Himmel, das heißt, was über uns so ist, viel mehr sagt. Wenn wir zum Beispiel 5. Mose 4, Vers 19 betrachten, da sagt das Wort, oder Gott sagt, hebe auch nicht deine Augen auf den Himmel, dass du die Sonne siehst und den Mond und die Sterne. Und dann kommt ein Sprung. Dann sagt es Gott, das ganze Heer des Himmels und fallest ab und betest sie an und dienest ihnen. Das heißt, wir haben hier einerseits mit Mond, Sterne und Sonne zu tun, sind Dinge, die wir auch sehen, tags und nachts. Und dann auf einmal diesen Sprung, das ganze Heer des Himmels. Dann kann man auch immer sagen, gut, das sind doch die Sterne und so weiter. Das wird hier zufällig Heer des Himmels genannt. Aber das ist doch ein bisschen komisch, wenn wir weiterlesen. Da heißt es, denn der Herr, dein Gott, hat sie, das heißt diesen ganzen Heer des Himmels, zugewiesen allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel. Das wäre ein bisschen doof, wenn wir sagen würden, nur die Holländer ist die Sonne zugewiesen. Die Deutschen, ihr kommt keine Sonne zu. Ein bisschen doof, oder? Und auch die Juden haben doch auch die Sonnensterne. Das heißt, das macht keinen Sinn, wenn es nur um diesen Himmelskörper geht. Es macht nur Sinn, wenn wir hier annehmen, es geht um irgendwelche Wesenheiten, Engelmächte, die von Anfang an von Gott auch gemacht wurden. Übrigens, bevor die Menschen gemacht wurden, wurden diese Engelwesen gemacht. Und nun ist da eine Hoheitsanspruch in diese zweite Himmel, da, sodass Leute beeindruckt sind von irgendwelchen Mächte oder Kräfte, die dann auch da sind, die zum Teil übersinnlich sind. Und das auch über Völker, und Gott hier selbst sagt, ich habe sogar die unterschiedlichen Völker, die unterschiedliche Engelwesen zugeordnet. Und ja, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, dann nimmt man das auch vielleicht mal wahr. Also, kleines Beispiel, ich bin Holländer. Und nachdem ich dann Elke, sie ist Deutsche, ja, kennenlernte und dann nach Deutschland gezogen bin, nach ein Jahr, gut ein anderthalb Jahr, dann habe ich gedacht, das hat mir richtig deprimiert. Die Leute, die denken also Deutsch hier. Also, das war verrückt. Ich habe festgestellt, also ich als Holländer ticke anders, denke anders. Und das hat mit dieser unsichtbaren Welt zu tun. Das ist nicht nur die Sprache, es ist wirklich eine Kultur, aber eine Kultur bestimmt von den ganzen Gedankengebäuden, wie man die Welt einordnet. Und so kann man die unterschiedlichen Kulturen ein Stück weit erklären, das hat auch einen geistigen Aspekt. Das hat mir diese zugewiesene Engelwesen, die Gott den unterschiedlichen Ländern und Nationen zugeordnet hat. So muss man diese zweite Himmel so betrachten und sagen, da hat es mit Luft zu tun, mit Geistern, Engel und Dämonen. Und wenn man das so sieht, dann hat man ein kompletteres Bild. Darum sagt auch Paulus in Epheser 2, auch ihr lebtet nach der Art dieser Welt. Und da ist das Wort Welt, die Übersetzung des Wortes Kosmos, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht. Hier wird dieser Bereich Luft genannt. Und da herrscht nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist. Das heißt, hier ist konkret aus dieser Luft, ich habe es gestern auch schon gezeigt, ein Geist am Werke, der ein ganzes Heer des Himmels unter sich hat, Dämonen, Mächte, Kräfte und so weiter und so mit herrscht. Sprich, das ist Satan, der Widersacher Gottes, der übrigens als größter Engel, Lichtengel, geschaffen wurde. Diesen Luzifer, Lichtengel, so habe ich es auch den Kindern im biblischen Unterricht gelehrt, der ist wirklich als ein wunderbarer Cherub, ein wunderbares Engelwesen geschaffen. Und nun herrscht er und leitet alle anderen Himmelsmächte an, um die Menschen herunterzuhalten und sie nicht zu Gott kommen zu lassen. Darüber hinaus sagte Paulus in 2. Korinther 2, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Deswegen diese Bezeichnung dritte Himmel. Und ich weiß von dem Betreffenden, er war es wahrscheinlich selbst, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es. Das heißt, diese Erfahrung war so übernatürlich, dass er gar nicht mehr einordnen war sein Leib nun dabei oder nicht, oder war es irgendwie entrückt, oder wie war es auch, ich weiß es nicht, war unglaublich. Dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Nun da Paulus, höchstwahrscheinlich war es er, in den dritten Himmel entrückt, das heißt in den Ort, wo eigentlich Gott wohnt, und in diesem Ort, wo Jesus natürlich auch zu Rechten des Thrones Gottes Platz genommen hat, das ist der dritte Himmel. Nun gibt es andere Bezeichnungen von im siebten Himmel sein und so weiter, also da geht es dann eher um Verliebtheit, das müssen wir dann vielleicht eher im Bereich der zweite Himmel ordnen. Also das sind die Ordnungen der Bibel. Ja, so, dass wir das so sehen, also manchmal sind wie viele Himmel dann auch, aber das ist diese schlichte Einteilung, also so das wird sein. Das sind ganz wichtige Sachen. Johannes sagt, Johannes 1,18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, den hat ihm uns gut gemacht. Das heißt, Jesus kam wirklich von oben und hat uns, diesen Gott, den niemand gesehen hat, gut gemacht. Hebräer 12, 2, lass uns nun aufschauen auf Jesus oder hinschauen auf ihn. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, ganz wichtige Aussage, der um der vor ihm liegenden Freude willen, er lebt in dieser Welt und er hat in Voraussicht eine größere Freude, als die er vorher hatte, die Schande nicht achtete. Die Schande erlebte er hier, in dem ersten Himmel. Da wurde er ja erschlagen, verleumdet erstmal, sogar getötet. Und es war eine schändliche Sache. Und er achtete diese Schande hier nicht. Zweitens, um das Kreuz erduldete. Das Kreuz ist eine Situation, wo Jesus selbst mal von seiner Erhöhung sprach, dass dieses Kreuz eine Verbindung, eine Aufrichtung aus dieser Welt in diesen zweiten Bereich, diesen zweiten Himmel war. Er wurde erhöht und er erduldete auch das, dass durch diese Kreuzigung ein Kreuz, ein Strich durch den Bereich des zweiten Himmels gemacht wurde und sich, schwupps, die da gesetzt hat, zur Rechten des Thrones Gottes. Das ist die Aussage. Wenn wir das so verfolgen, ist Jesus hier erstmal in diese Welt gekommen und dann hat er, als er hier gelebt hat und gekreuzigt wurde, auf einmal dieses erlebt, dass er von da an sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones Gottes in den Himmel. Das ist, was da abgelaufen ist. Nun, wenn wir das ein wenig einordnen wollen, ich habe das mal hier so ein Stück weit dargestellt, dass wir Menschen hier in diese, also ich habe es hier mit dreidimensionalen Welt, also sozusagen erster Himmel, die Geister und Dämonen in einer vierdimensionalen Welt und Gott in einer fünfdimensionalen Welt, das ist ein Konstrukt, ja, aber es ist vielleicht hilfreich, das ein bisschen einzuordnen. Dass wir sagen, dass Gott durch Jesus zu uns Menschen kam und uns dadurch, in Klammern, nur dadurch, die Möglichkeit gab, über den Bereich des zweiten Himmels hinaus zu Gott in den dritten Himmel Kontakt aufzunehmen. Die Möglichkeit ist gegeben durch ein Medium. Was ist das Medium?
Jesus.
Das ist?
Geist Gottes.
Was? Durch Jesus, ja, aber was ist die Tätigkeit von unserer Seite?
Wir beten.
Nein, wir durch den
Heiligen Geist.
Ja, ja, durch, aber was ist unsere Tätigkeit? Oh, ich sag's euch, durch den Glauben. Durch den Glauben. Das ist unsere Tätigkeit, ja. Das alles andere ist gegeben, das ist seine Sache. Er gibt uns den Heiligen Geist, er gibt uns Jesus und so weiter. Das ist alles von ihm gegeben. Das gehört zu dem, was er. Aber durch den Glauben, nur dadurch. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil diese andere Welt nimmt auch mit uns Kontakt auf. Und auch dazu können wir Bezug aufnehmen. Und das geht eben auf eine andere Schiene, nämlich die Schiene des Erfahrens, des Spürens. Und es ist so wichtig, diese Sache zu unterscheiden. Denn Paulus musste klar machen, 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Ja? Wir wandeln im Glauben, unser Wandel ist im Glauben. Und das ist so wichtig in dieser Zeit, weil man möchte so gerne spüren, aber wenn man darauf aus ist, Gott spüren zu wollen, ist man sofort in Gefahr, in diesem zweiten Bereich stecken zu bleiben. Und das wollte Paulus uns ganz klar machen. So müssen wir immer wieder zu dem schlichten Punkt des Glaubens durchdringen. Und Johannes macht dann klar, wir müssen prüfen. Glaub nicht jedem Geist. Und glaub mir nur, die Bibel beschreibt viel mehr als wir denken, nicht nur den Heiligen Geist, sondern auch diesen anderen Bereich, die vielen Geister, die da sind. Er sagt, prüf die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Das heißt, falsche Geister kommen durch falsche Propheten, die zum Ausdruck bringen, was diese Geister denken und wollen und euch spüren lassen wollen. Und das ist durchaus auch im Bereich der Macht. In solche Gangs, wie selbst beschrieben hat, da kommt ein Power zusammen. Das ist nicht nur menschliche Power, das hat auch etwas geistig an sich. Und da sind die Jungs gefährdet, die dann mit was Kung Fu und so weiter Kräfte sammeln wollen, um sich darzustellen. Aber man füllt sich mit diesen Kräften. Und da sagt Johannes weiter, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Und nun möchte er, dass wir daran Anteil haben. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen. Da müssen wir erstens uns damit befassen, den einen wahren Geist Gottes zu erkennen. Wir müssen uns danach ausdrücken. Was sagt Jesus darüber? Er lehrt uns die Dinge, die er vorher auch gesagt hat, so dass wir diesen Bezug haben und uns bei dem Prüfen der Geister immer auf das Wort beziehen, was will der Heilige Geist. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, das heißt, jede Person, die aussagt, dass der von Gott gesandte Jesus Christus Mensch war, wie wir, von Fleisch und Blut, da geht es darum, dass er wirklich unter uns gelebt hat, dass Gott also den Weg zu uns gemacht hat und wir nicht tätig sein sollen, zu versuchen, von uns zu Gott zu kommen. Der ist aus Gott. Das heißt, diese Person spricht von Gott her, spricht von dem Herr, was Gott gesagt hat durch das Kreuz Jesu Christi und ist bescheiden, in diesem seinen Platz einzunehmen und zu wissen, dass nur dadurch er oder sie zu Gott auch Kontakt aufnehmen kann, durch den Glauben. Der Geist Gottes hilft uns. Er hilft uns in unserer Schwachheit. Er nimmt sich auch unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Dabei ist es nicht so, dass wir nicht klar zum Ausdruck bringen, was wir zu beten haben. So klar, wie es nur geht. Aber auch das ist kontaminiert mit vielen Eigenwünschen. Ja, das ist doch klar. Wenn wir bitten, dann sind da so unsere eigenen Gedanken dabei und wir meinen, dass es so oder so gut sei. Ja, okay. So, haben wir noch einen Moment? Also ich kann auch abbrechen. Danke. Geht es noch? Also, ich bin jetzt begeistert, aber ich bin jetzt wach, aber ihr seid vielleicht müde, ja? Okay, dann sage ich nur diesen Vers zu Ende, also dann breche ich danach. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. In unaussprechlichen Seufzen. Ihr zählt hier das Seufzen des Heiligen Geistes. Er vertritt uns. Und das ist deswegen, weil Paulus, der war ja in den dritten Himmel, hat da Worte gehört, die unaussprechbar sind. Und wir müssen wissen, die Worte können wir gar nicht in den Mund nehmen. Auch wenn man versucht zu plappern und irgendwie meint, in Zungen zu beten, das heißt, in Sprachen Gottes ist es überhaupt, ist Quatsch. Das kann nur der Geist. Der Geist kann diese Sprache Gottes. Und das, was von unseren mickrigen Gebeten gut gemacht, wirklich gottgemäß ist, wird der Geist Gottes dort bei Gott vertreten und entsprechend bei ihm vorbringen, so dass es in der Sprache Gottes verstanden und er wird vermitteln an den Heiligen Geist, was uns hier vielleicht helfen kann, was von diesen Gebeten erhört, wie es erhört werden wird. Das ist eine ganze Sache, die mit dem Geist und Vermittlung des Geistes zu tun hat. Nun, das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes. Es gibt noch einige mehr, aber da fliege ich vielleicht nächstes Jahr damit. Amen.